Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schule mit Herz und Seele, dein Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung, Prävention und psychische Gesundheit in der Schule. Mein Name ist Katrin Hecht und ich unterstütze dich dabei, dich selbst und deine Mitmenschen besser zu verstehen, herausfordernde Situationen in deinem Schulalltag zu meistern und eine Schule mit mehr Herz und Seele mitzugestalten, die Menschen dabei unterstützt, die beste Version von sich selbst zu entwickeln und ihr bestmögliches Leben zu leben. In der heutigen Folge habe ich Doktorin Marlene Heid zu Gast im Interview. Sie ist Programmmanagerin des Präventions- und Gesundheitsförderungsprogramms Mind Matters mit psychischer Gesundheit gute Schulen entwickeln. Du bekommst einen Überblick über das Programm und dessen Hintergründe und du erfährst, warum sich das Programm für Schulen lohnt und wie sie damit die psychische Gesundheit und das Wohlbefinden für alle Beteiligten in Schule verbessern können. Ich wünsche dir viel Inspiration und Freude beim Hören dieser Folge. Ja, herzlich willkommen, Marlene. Schön, dass du hier in meinen Podcast gekommen bist und heute das Präventionsprogramm Mind Matters vorstellst. Herzlich willkommen.
Hallo Katrin, vielen Dank. Schön, dass ich heute dabei sein kann.
Ja, wir fangen erstmal so ein bisschen an mit deiner Person, würde ich sagen. Und vielleicht kannst du uns einen kleinen Überblick geben, was du jetzt genau machst. Du bist ja, habe ich schon gesagt, du bist ja Programmmanagerin, aber du hast eben auch vorher schon Positionen innerhalb des MindMatters-Teams gehabt und bist ja auch ursprünglich aus dem Bereich Schule. Vielleicht kannst du uns da mal einen kurzen Überblick drüber geben.
Ja, sehr gerne. Genau, ich bin ursprünglich Lehrerin. Ich habe Grund- und Hauptschullehramt studiert mit den Fächern Mathematik und Sport. Habe dann noch promoviert und bin in die Schule gegangen, habe in Schleswig-Holstein an einer Grundschule gearbeitet, habe da eine Klasse übernommen, also war Klassenlehrerin. Und man muss dazu sagen, es war eine Brennpunktschule und ich war dann mit meinem Fachwissen sehr schnell immer an der Grenze und habe gemerkt, oh, meine Fachlichkeit kann ich da teilweise gar nicht so rüberbringen, wie ich das gerne möchte, weil wir im Unterricht doch sehr viel Zeit dafür verwendet haben, Konflikte zu lösen, überhaupt ein Klassenklima zu schaffen, wo Lernen möglich war. Also das war eine Klasse, die in der vierten dann schon war und viel mit dem Übergang beschäftigt war. Und es waren so viele Themen, die da aufploppten, aber die in der Schule, wie sie gelaufen ist, gar nicht so den Raum gefunden haben. Und in der Zeit habe ich mich dann damit beschäftigt, was man eigentlich tun kann, um irgendwie ein Klassenklima zu schaffen, wo Lernen möglich wird. Und bin dann über die Leuphana bei Mind Matters gelandet. Und in der Zeit wurden hier mehrere Stellen ausgeschrieben. Hier ist das nationale Programmzentrum verankert an der Leuphana-Universität Lüneburg und dort habe ich dann die Stelle der Fortbildung übernommen und bin dann über 2 Jahre lang an Schulen gewesen, habe Fortbildungen zu Mind Matters gegeben, habe aber auch in ganz Deutschland MultiplikatorInnen qualifiziert, die jetzt in den Bundesländern die Fortbildung in Präsenz anbieten für unser Programm. Ja, und habe darüber natürlich einen sehr guten Überblick bekommen, wie unterschiedlich ist es in den Bundesländern, was das Thema Prävention und Gesundheitsförderung an Schule betrifft. Und habe auch einen ganz guten Einblick in die verschiedenen Schulen bekommen, was sie eigentlich gerade brauchen. Und von da aus bin ich in das Programmmanagement gewechselt im letzten Jahr und koordiniere jetzt eigentlich das Programm auf Bundesebene und ja, habe hier noch 2 Mitarbeiterinnen, die einerseits Fortbildung geben, aber auch versuchen gerade den Netzwerkaufbau zu den Schulen noch stärker zu fokussieren. Genau, so haben wir immer verschiedene Themen, die wir auf Bundesebene bearbeiten und dann eben aber auch immer wieder mit unseren Länderkoordinatoren abstimmen und dort auch im starken Austausch sind.
Ja, sehr schön. So hast du ja dann aus verschiedenen Rollen und Perspektiven heraus schon auf das Thema geguckt. Das Thema des heutigen Interviews ist ja psychische Gesundheit in der Schule. Kannst du uns vielleicht erstmal so ein bisschen einführen für diejenigen, die Mind Matters noch so gar nicht kennen? Was ist Mind Matters eigentlich?
Genau, Mind Matters ist ein universelles Gesundheitsförderungsprogramm. Also es geht darum, dass wir alle SchülerInnen und auch alles schulisches Personal mit einbeziehen in unserem Programm und versuchen, die psychische Gesundheit dieser Beteiligten an Schule zu fördern. Und wir haben Unterrichtsmaterialien und ein Schulentwicklungsheft. Und dabei geht es in allen Heften darum, mit verschiedenen Themen oder verschiedenen Zugängen eben die Gesundheit, die psychische Gesundheit an der Schule zu fördern. Und in unseren Unterrichtsmodulen oder Heften kann man sie eigentlich auch nennen, werden eben verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Zum Teil, wir haben das Thema Mobbing, wir haben das Thema psychische Erkrankungen thematisieren. Es geht vor allem um sozial-emotionale Kompetenzen in der Grundschule, also unterschiedliche Schwerpunkte. Und dann haben wir eben aber auch noch das Thema Schulentwicklung. Also dieses Heft richtet sich an Schulleitungen, um dann eben über die Schulentwicklung, das Schulklima an der Schule zu verändern, weiterentwickeln, so dass auch Verhältnisprävention stattfinden kann. Also dass wir hier versuchen, an den Verhältnissen diese so weiterzuentwickeln, dass eben gutes Lernen an der Schule möglich wird.
Ja, also wir haben gehört, psychische Gesundheit an der Schule, universelles Gesundheitsförderungsprogramm, hast du gesagt. Vielleicht nochmal an der Stelle, ich spreche ja jetzt hier häufig von Präventionsprogramm und du hast jetzt Gesundheitsförderungsprogramm gesagt. Wir haben ja schon eine Folge gehabt mit dem früheren Chef sozusagen des Programms, mit Professor Dr. Peter Paulus, der das Programm ja auch aus Australien damals nach Deutschland gebracht hat und dann eben mit euch gemeinsam weiterentwickelt hat und jetzt in seinem wohlverdienten Halbruhestand ist, kann man sagen, wahrscheinlich, weil er ja immer noch auf anderer Ebene aktiv ist. Aber da haben wir auch schon so ein bisschen gesprochen über euer Dach sozusagen, über die gute, gesunde Schule und über das Thema Gesundheit und Gesundheitsförderung und dass es eben auch so unterschiedliche Blickwinkel gibt, ne? Wenn man über Prävention spricht und wenn man über Gesundheitsförderung spricht, so dann den Ansatz der Salutogenese haben wir dort genannt. Also für alle, die da nochmal reingehen wollen, hört euch gerne die Folge an mit Professor Dr. Peter Paulus zu dem Thema gute, gesunde Schule, Prävention versus Gesundheitsförderung und so weiter. Das einfach nur nochmal zur Begrifflichkeit. Und dann hast du ja noch davon gesprochen, dass es auch um Verhältnisprävention geht im Gegensatz zur Verhaltensprävention. Ne? Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz ein bisschen beleuchten für diejenigen, die jetzt auch noch nicht so stark sich mit Prävention auseinandergesetzt haben. Was ist da der Unterschied zwischen Verhaltens- und Verhältnisprävention und wie sieht das bei MindMatters genau aus? Mhm.
Genau, es gibt viele Programme, die fokussieren eher Verhaltensprävention. Das bedeutet, es geht um das Gesundheitsverhalten des Einzelnen, also der einzelnen Person, die eben durch das Programm lernt, sich so zu verhalten, dass es der Gesundheit eben förderlich ist. Und das ist so der eine Aspekt, das fokussieren wir vor allem halt eben in unseren Unterrichtsmodulen, wo die Lehrkräfte mit den SchülerInnen im Unterricht sich eben über unterschiedliche Zugänge genau damit beschäftigen. Also was kann ich eigentlich für mich tun, damit es mir gut geht? Und darüber hinaus, über unser Schulentwicklungsmodul, haben wir halt auch noch den Aspekt Verhältnisprävention mit drin, also die Verbesserung schulischer Rahmenbedingungen, weil wir eben auch wissen, es kann nicht ausreichen, wenn wir nur Verhaltensprävention machen, also immer nur der Einzelne sozusagen verantwortlich gemacht wird, etwas für sich zu tun, sondern wir müssen eben auch die Verhältnisse an Schule verändern oder weiterentwickeln, damit eben überhaupt es möglich wird, dass alle Personen einen Rahmen haben, in dem sie so arbeiten und lernen können, dass es ihnen gut geht. Und deswegen braucht es eben beides. Und das ist eben vielleicht auch ein besonderes Merkmal von unserem Programm, dass wir eben genau das auch beides in unserem Programm mit drin haben. Also sozusagen auch alle mit ins Boot nehmen und auch sagen, okay, es ist total super, wenn einzelne Lehrkräfte in ihrem Unterricht das Thema angehen. Und für jede Lehrkraft, die das tut, sind wir unglaublich dankbar, weil das, glaube ich, für den Einzelnen immer einen Mehrwert hat, sich damit zu beschäftigen. Gleichwohl braucht es aber eben auch von, ich sage jetzt mal von oben, auch noch einen Ansatz zu sagen, wir sind bereit, um die Verhältnisse oder die schulischen Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln, dass eben auch Räume beispielsweise geschaffen werden, dass man sich überhaupt mit diesen Themen im Unterricht beschäftigen kann. Das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen haben wir eben in unserem Programm Verhaltens- und Verhältnisprävention mit drin.
Ja, vielen Dank. Euer Programm ist ja so gestaltet, dass es für die Klassen 1 bis 13 komplett einsetzbar ist. Das ist ja auch nicht bei allen Programmen der Fall, die es so gibt auf dem Markt. Lass uns mal so ein bisschen reingehen, damit das Ganze ein bisschen konkreter wird für unsere HörerInnen. Ihr startet in der Primarstufe ja mit dem Modul gemeinsam ES in Klammern, gemeinsam lernen oder gemeinsames Lernen mit Gefühl. Und der Untertitel lautet eine Ressource zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen in der Primarstufe. Da hören wir ja schon ganz viel raus. Da hören wir das Thema Gefühl raus. Da hören wir sozial-emotionales Lernen raus. Das ist ja auch ein Modul, das ihr nicht aus Australien mitgebracht habt, soweit ich weiß, sondern das ihr selbst entwickelt habt. Wie muss man sich das vorstellen? Wie arbeite ich in der Grundschule mit so einem Modul zum Thema Gefühle und sozial-emotionales Lernen?
Genau, das ist sozusagen ein Ordner, der für die Grundschule entwickelt wurde hier in Deutschland. Und das ist so angedacht, dass man wirklich über die 4 Grundschuljahre immer mal wieder unterschiedliche Übungen im Unterricht durchführt. Und die sind auch, die bauen auch aufeinander auf. Also man beginnt zum Beispiel mit dem Thema, was sind überhaupt Gefühle? Und wenn ich das thematisiert habe, mit den Kindern erarbeitet habe, dann geht es dann dazu über, auch die Gefühle von anderen zu erkennen. Also letztendlich auch eine Empathiefähigkeit zu entwickeln, so muss man es ja nennen. Und also es geht vor allem in dem Modul um das Thema Gefühle, die Gefühle eben von mir wahrnehmen und die Gefühle von anderen wahrnehmen. Und was bei dem Heft besonders ist oder bei dem Ordner, dass es die ersten Übungen so gestaltet sind, dass sie auch bearbeitet werden können von den SchülerInnen, wenn die Kinder noch nicht lesen und schreiben können. Also es gibt immer wieder Aufgaben, die arbeiten eben mit Bildern. Und das heißt, man kann schon sehr früh mit den Übungen auch starten. Und je nachdem, was man für eine Klasse hat, werden auch unterschiedliche Variationen angeboten. Also von Übungen, die dann vielleicht dann nochmal ausgestaltet werden können, so dass man sie eben an den Lernstand der Klasse anpassen kann. Und die Idee ist, dass man eben so im Lauf der 4 Jahre mit der Klasse diese Übungseinheiten, wie wir sie jetzt nennen, durchläuft und so immer mehr sozial-emotionale Kompetenzen im Laufe dieser 4 Jahre dann eben aufbauen kann. Und wir kriegen immer wieder die Rückmeldung, dass man auch diesen Ordner sehr gut auch noch in der 5. oder 6. Klasse anwenden kann. Also in Berlin ist es ja eh so, dass die Grundschule dann auch nochmal weitergeht bis zum 6. Schuljahr. Und deswegen, also auch in der weiterführenden Schule kann man Übungen aus dem Grundschulmodul verwenden, wenn man sagt, man möchte nochmal was zu sozial-emotionalen Kompetenzen machen. Das ist auf jeden Fall auch möglich und flexibel dann auch einsetzbar.
Ja, und natürlich auch oft notwendig, wenn wir so in die Schulen schauen und dann feststellen, auch an den weiterführenden Schulen im Übrigen, dass in der 5. und 6. Klasse auch immer noch viel das Thema, ja, sozial-emotionale Herausforderungen vielleicht auch vorkommen, dass man also sagt, die Kinder haben da auf jeden Fall noch Bedarf, in dem Bereich nochmal ein bisschen dran zu arbeiten. Wenn wir jetzt in die weiterführenden Schulen gehen, dann gibt es ein Modul, das ihr empfiehlt, dass man auf jeden Fall nehmen kann, wenn man startet in der 5. Klasse, wenn da die ganzen Schülerinnen und Schüler ganz neu zusammenkommen in eine Klasse. Vielleicht kannst du uns da ganz kurz einen Überblick geben, was ist dieses Modul für eins?
Genau, das ist das Modul Freunde finden, behalten und dazugehören und hat den Untertitel Förderung der Resilienz in der Schule. Und das ist das Modul, was sehr gut nach dem Übergang verwendet werden kann. Also wenn sich die Klasse neu zusammensetzt, um sich erstmal kennenzulernen, also Freunde finden sozusagen. Und ja, da gibt es ganz viele kleinere Übungen. Das ist auch ganz schön, die man mal am Anfang einer Stunde einsetzen kann, um sich kennenzulernen, also ganz viele Kennenlernspiele und auch, wir nennen das Spielesammlung, also viele kleinere Übungen, wo es immer wieder darum geht, die Klassengemeinschaft zu fördern, also auch im weiteren Verlauf dann später. Und was dort in dem Heft schon angefangen wird, es geht um das Thema hilfesuchendes Verhalten fördern, dass man in dem Heft auch schon die Kinder dafür sensibilisiert, was kann ich eigentlich tun, wenn es mir nicht gut oder nicht gut geht, oder was kann ich tun, wenn es anderen nicht gut geht. Das Thema wird da auch schon aufgegriffen in so einer ganz niederschwelligen Form. Und das ist eben dann auch ein Thema, was sich dann über die anderen Hefte weiterentwickeln kann.
Ja, und ich glaube auch speziell dann im Stressmodul nochmal so ein bisschen seine Fortsetzung dann erfährt, richtig?
Genau. Also das Freunde finden, behalten und dazugehören, das ist für die 5. und 6. Klasse konzipiert. Und dann anschließend könnte man dann sehr gut mit der 7. und 8. Klasse weiterarbeiten mit unserem Heft Umgang mit Stress. Und das ist nämlich das zweite Heft, wo es dann auch um die Förderung der Resilienz geht. Also beide Hefte gehören zu diesem Themenbereich, weil es gibt halt einerseits der soziale Aspekt, ne, dass ich im Klassengeschehen gut zurechtkomme oder da Freunde habe. Das ist natürlich die Förderung der Resilienz. Und dann eben aber auch das Thema, wenn es stressig wird, was individuell kann ich dann tun? Also es sind vor allem, da geht es vor allem um Coping-Strategien, also Bewältigungsstrategien, wenn ich in stressige Situationen erlebe. Und das sind dann Übungen, die sich eher für genau auf den 7. und 8. Jahrgang eignen, weil man dann doch auch schon ein bisschen anspruchsvollere Texte lesen muss oder eben auch die Übungen schon ein bisschen nicht mehr so einen Spielcharakter haben, das wollte ich sagen, sondern dann schon Übungseinheiten sind, wo man auch mal in stärkere Reflexionen übergeht. Genau, und das sind unsere zwei Hefte, die wir jetzt gerade hatten, also Freunde finden und Umgang mit Stress, die sehr viel von den Schulen eingesetzt werden. Ich nenne die immer so ein bisschen die Einsteigermodule in das Programm, weil sie ganz viele Möglichkeiten eröffnen, dieses Thema psychische Gesundheit ganz niederschwellig zu bearbeiten. Wir kriegen immer wieder die Rückmeldung, dass die SchülerInnen das auch sehr gerne tun, also sich sehr gerne mit den Übungen beschäftigen. Und dann hat man erstmal einen ganz leichten Zugang zu den Themen. Und dann kann man eben überlegen, ob man sich aus den anderen Modulen, die wir dann noch haben, nach und nach weitere hinzuzieht, die man dann eben mit den Jugendlichen bearbeiten möchte.
Ja, und das sind dann ja auch ein bisschen speziellere Themen, ne? Also während wir jetzt darüber gesprochen haben, über so allgemeinere Sachen wie, also Stress ist ja ein großes Thema und noch nicht so ganz spezifisch auf bestimmte Situationen gerichtet. Aber dann habt ihr ja Hefte, die verschiedene Themen behandeln, wie Trauer, wie psychische Erkrankungen in der Schule oder auch Mobbing. Das sind natürlich schon mal speziellere Bereiche. Und ihr habt auch ein völlig neues Modul seit kurzem. Vielleicht kannst du uns da auch noch mal kurz sagen, was ist das für ein Modul? Wie kommt es, dass das jetzt mit in die Reihe aufgenommen wurde? Und was macht man da so?
Genau, unser neuestes Modul, das ist jetzt in den letzten 3 Jahren von meiner Kollegin entwickelt worden. Und das heißt Vielfalt gemeinsam gestalten. Und dort geht es vor allem darum, Demokratiekompetenzen aufzubauen, um auch darüber die psychische Gesundheit zu fördern, weil auch diese Kompetenzen ganz stark mit der Förderung der psychischen Gesundheit in der Schule zusammenhängen. Und in dem Heft geht es vor allem auch um das Thema Vielfalt auch wertzuschätzen, also auch da nochmal zu schauen, was sind wir überhaupt für eine Klasse und welche Kinder kommen hier zusammen und das als eine Ressource anzusehen. Genau, und das ist entwickelt worden, weil man einfach den Bedarf vor einigen Jahren schon erkannt hat, dass man zum Thema Demokratiekompetenzen einfach noch stärker Materialien auch benötigt, um das Thema gut im Unterricht behandeln zu können. Und deswegen ist vor 4 Jahren die Unfallkasse da eben auch nochmal auf die Leuphana zugekommen und hat gesagt, das wäre nochmal ein wichtiges Thema, was auch noch mit in das Programm aufgenommen werden sollte. Und das Heft ist jetzt eben im Sommer rausgekommen und die Schulen fangen jetzt gerade an, damit zu arbeiten. Und wir haben schon viele positive Rückmeldungen auch bekommen, dass das auch wieder ein wertvolles Heft ist, um das Thema, ja, Demokratiekompetenzen eben auch im Unterricht zu thematisieren.
Nun fragt man sich ja vielleicht, Vielfalt als Thema und psychische Gesundheit, wie hängt das zusammen? Aber das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte, wenn man überlegt, wie viele Menschen ja unterschiedlich sind und auch damit ganz schön zu kämpfen haben im Miteinander in der Schule. Denn was fassen wir alles unter Vielfalt, ne? Es ist ja unglaublich, was da alles zugehört. Und zwar nicht nur, ob ich vielleicht, also welche sexuelle Richtung ich habe oder welche Befindlichkeiten ich habe, ob ich selbst zum Beispiel psychisch erkrankt bin oder nicht, aber vielleicht auch habe ich Migrationserfahrung und fühle mich da gar nicht integriert in der Gesellschaft. Und auch das löst ja auch starke psychische Beschwerden aus oder kann es zumindest auslösen. Ich kann da aus eigener Erfahrung sagen, wenn man in ein anderes Land auswandert, was ich ja auch selbst eben getan habe, dann ist das doch auch eine riesen Herausforderung auf der Ebene der Zugehörigkeit und sich dann auch in so einer neuen Kultur wieder zurechtzufinden. Und insofern finde ich das ganz toll, dass Mind Matters das erkannt hat, dass auch das ein wichtiger Bereich ist für psychische Gesundheit und dass der mit aufgenommen wurde und sicherlich absolut modern und zeitgemäß, sich damit Vielfalt und auch Demokratiekompetenzen zu beschäftigen, wenn man sich da die auch die politischen Entwicklungen im Land anguckt, denke ich.
Ja, genau. Also da sind wir jetzt auch ganz froh, dass wir das im Heft noch dabei haben, weil wir eben dann auch dieses Thema noch über so einen anderen, ganz anderen Zugang in die Schule bringen können, was, glaube ich, auch für viele Lehrkräfte nochmal ganz spannend sein kann, weil wir dann eben gar nicht mehr in der politischen Bildung sind, sondern das Thema Vielfalt und auch Demokratiekompetenzen halt über den Thema psychische Gesundheit in Schule bringen und wir da aber auch wieder allgemeine Fähigkeiten schulen, die auch natürlich für alles andere relevant sind, ne? Und dass man dann nicht so sehr stark sagt, das muss jetzt unbedingt im Politikunterricht behandelt werden, sondern man kann auch sagen, wir haben eine Klassenlehrkraftstunde oder wir machen eine Projektwoche zum Thema psychische Gesundheit und dann kann ich eben auch da das Thema einbringen und auch eben über diesen anderen Zugang mit den SchülerInnen da auch nochmal ins Gespräch kommen. Vielleicht ist der Zugang dann auch manchmal ein bisschen einfacher.
Ja, absolut. Ja, und dann haben wir noch ein letztes Unterrichtsmodul noch nicht benannt. Das ist Fit für den Übergang, das ihr ja als zeitlich letztes Modul, könnte man vielleicht sagen, in eurer Reihe habt. Wofür ist das genau geeignet?
Genau, Fit für den Übergang, das ist wirklich dann Sekundarstufe 2 angedacht, also für die Jugendlichen oder auch schon in der Sekundarstufe 1, je nachdem, wann man denn eben die Schule verlässt. Also das ist entwickelt worden ursprünglich für die Berufsschule, weil Herr Paulus damals festgestellt hat, dass es für die Berufsschulen gar keine Programme gab, die was zum Thema psychische Gesundheit gemacht haben. Und das Modul ist jetzt genau dafür gedacht, also für den Übergang in den Beruf oder in die Ausbildung oder halt eben in das Studium. Man muss ja sagen, man geht ja selten direkt in den Beruf, sondern dann eigentlich erstmal in die Ausbildung oder in das Studium. Und die Jugendlichen in dieser Zeit vor diesem Übergang nochmal zu stärken, Ressourcen zu stärken, zu schauen, so was macht euch aus, was sind eure Stärken, eure Potenziale, wo kommt ihr auch her, so ein bisschen biografisches Lernen, um dann zu sagen, okay, die können gestärkt dann eben auch die Schule verlassen. Und was ich an dem Modul sehr gerne mag, sind zum einen, also es ist der Praxisbezug. Es gibt ganz viele Beispiele aus dem Berufsalltag, ne? Also was kann uns eigentlich erwarten, wenn wir denn dann im Beruf sind? Schwierige Situationen, die da beschrieben werden. Und dann mit den Jugendlichen zu überlegen, was kann ich in so einer Situation tun? Wo kann ich mir gegebenenfalls Hilfe holen? Und was erwartet mich dann eigentlich da draußen? Und wenn ich das eben in der Sekundarstufe 2, also im Gymnasialzweig bearbeiten möchte, ist das auch nochmal eine wertvolle Ressource vor dem Praktikum beispielsweise, wenn die SchülerInnen wissen, okay, bald ist eine Praktikumsphase, auch da kann man sehr viele Beispiele aus dem Heft nehmen oder verschiedene Übungen, um auch die SchülerInnen dann für das Praktikum gut vorzubereiten. Also das beinhaltet ganz viel. Das Heft ist ein bisschen umfangreicher, aber kann, wie gesagt, auch über mehrere Jahre auch sehr gut eingesetzt werden, sowohl als Vorbereitung fürs Praktikum, dann eben aber auch später als Vorbereitung für den Übergang in das Studium oder in die Ausbildung.
Ja, und da sprichst du ja auch so ein Thema an. Das ist ja auch so eine Entwicklung, die man beobachten kann in den Modulen. Als ich damals mit Mindmatters zum ersten Mal in Kontakt gekommen bin, das muss so 2016, 2017 gewesen sein, da gab es ja auch einige dieser Module noch nicht. Und man sieht noch ganz deutlich, dass die, die damals aus Australien kamen, doch wesentlich schlanker waren. Das heißt, ihr habt da ja auch sehr, sehr viel reingesteckt, also auch sehr, sehr viel an Materialien, sehr viel an Hintergrundinformationen, die hilfreich sein können, und auch die gesamte, ja, dieser gesamte Bereich der Variation, ne, der Inklusion, die mitzudenken und so weiter. Ihr habt Elternzusammenarbeit und Lehrkräftegesundheit, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, noch integriert. Also die Hefte werden ja auch automatisch noch etwas umfangreicher. Und dieses Heft ist es tatsächlich ganz besonders. Aber ich finde auch schön, dass es da so viele, wie du sagst, ja, Praxisbezüge gibt, aber auch wirklich nicht nur diese klassische Berufsvorbereitung, die man so kennt mit was sind deine Stärken und so weiter, sondern auch noch eine ganze Menge mehr, nämlich auch mit Konflikten zum Beispiel auch umzugehen im Arbeitsalltag, mit sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ihr habt ja auch so Übungen drin, wie den inneren Antreiber, die inneren Antreiber irgendwie kennenzulernen, ne? Sei perfekt und mach alles schnell und so weiter. Das sind ja schon wirkliche Persönlichkeitsentwicklungstools mitunter, ne? Coaching-Anteile, die da sogar drinne sind. Und das, finde ich, macht es dann auch nochmal so tief auch, ne? Also nicht nur dieses rein oberflächliche, wo man vielleicht, oder nicht nur oberflächlich, aber das, was man eben schon kennt, ne? Und ich selbst bin ja auch Berufungscoach und arbeite mit Menschen ja auch daran, ihre Berufung zu finden. Und dieses alleine, was manchmal in der Berufsvorbereitung gemacht wird, einfach nur auf die Stärken zu gucken, reicht für mich nicht aus, weil man muss da noch ein bisschen tiefer gucken. Nur das, was ich gut kann, ist nicht unbedingt das, was mich glücklich macht. Insofern finde ich es wirklich auch toll, dass es so viele Möglichkeiten bietet. Und schön, dass du nochmal sagst, man muss nicht alles durchmachen, denn das kann natürlich manchmal auch ein bisschen erschlagen, wenn man dieses dicke Heft sieht. Andererseits sind ja Lehrkräfte immer super dankbar, wenn sie viele Materialien haben.
Ja, genau, das ist ja auch nochmal ein wichtiger Hinweis, den du dann jetzt gerade gibst. Also unsere Hefte sind ja immer so, dass man ganz genau schauen kann, was man davon nutzen möchte. Das muss nie alles sein. Und wir sehen auch besonders da die Chance, dass ja Lehrkräfte diese Übungen mit den SchülerInnen machen, die ja wissen, wen haben sie da vor sich, was ist der Bedarf. Und dann eben ganz genau schauen zu können, was nehme ich mir aus diesem Pool der Übungen, und das eher als Ressource zu sehen, zu sagen, okay, ich habe da ein Riesenangebot an Übungen, aber das bietet mir ganz viel, heißt aber nicht, dass ich das eben alles eingesetzt haben muss, um nachher sagen zu können, ich habe was zum Thema psychische Gesundheit gemacht. Also das sollte nicht der Ansatz sein, und das führt dann auch manchmal oder kann zu Überforderung oder Erschlagung führen, wenn man dieses Material sieht, sondern wirklich eher zu sagen, ich gucke, was ich daraus für meine Klasse gut nutzen kann, und Lehrkräfte, und das merken wir auch immer wieder in den Fortbildungen, haben ja genau diese Kompetenzen, das auch eben entscheiden zu können, was sie von den Materialien dann eben nutzen möchten.
Ja, und auch die Unterstützung, dann natürlich Variationen schon angeboten bekommen, ne? Also was kann ich eben mit einer Klasse machen, die auf dem Stand ist oder die diese Herausforderung noch hat, oder was kann ich mit einzelnen SchülerInnen machen, die zum Beispiel jetzt vielleicht nicht in der Oberstufe, aber in den unteren Klassen, die vielleicht zu Hause nicht ganz so viel Unterstützung bei den Hausaufgaben erhält oder sowas, ne? Dann wird ja dann zum Beispiel darauf hingewiesen, dass das eine Übung ist, wo man noch eine Lernbegleitung bräuchte oder eben nicht. Oder auch, wie du schon sagtest, Aufgaben, die nur mit Bildern sind für die Grundschule. Und da habt ihr euch ja auch viel Gedanken gemacht, wie ihr da auf unterschiedliche Bedürfnisse eingeht. Ihr habt ja auch Materialien in einfacher Sprache nochmal extra entwickelt, die ja noch auf der Homepage dann auch im Werkzeugkasten abrufbar sind. Das sind ja alles so Besonderheiten, die ja nochmal auch hervorgehoben werden dürfen für das Programm. Jetzt haben wir schon über die ganzen Unterrichtsmodule gesprochen und wenn man auf eure Homepage geht, die ich ja nochmal in den Shownotes verlinken werde, dann sieht man da ja auch das Mind Matters Haus und in diesem Mind Matters Haus sind die unterschiedlichen Module nochmal da gezeigt, unter der Überschrift oder unter dem Dach der guten, gesunden Schule ist es ja. Und dort findet man ja in den einzelnen Unterrichtsmodulen auch Hinweise darauf, dass Lehrkräftegesundheit und Elternzusammenarbeit schon integriert ist. Das ist ja in fast allen Modulen mittlerweile der Fall. Da durfte ich euch ja auch mal unterstützen zu dem Bereich. Was genau beinhaltet das? Was kann man da so finden?
Genau, wir haben Bausteine, nennen wir das. Bausteine Lehrkräftegesundheit und Elternzusammenarbeit in fast allen Modulen mittlerweile integriert. Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, nochmal ein extra Heft dafür zu schreiben. Hätte man ja auch machen können, dass man sagt, okay, es gibt auch noch ein Heft zur Lehrkräftegesundheit. Da haben wir uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir wollen diese Themen Lehrkräftegesundheit und Elternzusammenarbeit immer spezifisch zu dem Themenheft betrachten. Also wenn man eben dann diese Bausteine sich anschaut, das ist immer im Theorieteil der Hefte zu finden, dann ist das jeweils ein Kapitel und dort wird halt eben beispielsweise Lehrkräftegesundheit dann in Bezug, ich sag jetzt mal, zum Thema Resilienz aufgegriffen, wenn es jetzt eben halt im Stressmodul zu finden ist. Es kann aber auch eben, wenn wir uns das Mobbing-Modul anschauen, dann ganz spezifisch nochmal um Lehrkräftegesundheit in Bezug auf Mobbing gehen, wo dann eben eher so die Frage im Mittelpunkt steht, okay, mit was muss ich mich beschäftigt haben, um das Thema jetzt selber gut im Unterricht machen zu können? Mit was muss ich mich da vorher vielleicht nochmal auseinandergesetzt haben? Und was kann ich auch für mich nochmal bearbeiten oder was können wir im Kollegium bearbeiten, damit es eben nicht nur auf dieser SchülerInnen-Ebene bleibt, sondern eben auch in Bezug auf die Lehrkräftegesundheit bearbeitet werden kann. Und es gibt manchmal dann Übungen, die sind fürs Kollegium gedacht. Manchmal kann es aber auch sein, dass es nur um Reflexionsfragen geht, die jeder für sich anschauen kann, überlegen kann, okay, was tun wir da eigentlich schon an der Schule zu dem Thema oder was tue ich gerade für mich, wenn es, sagen wir mal, ums Thema Achtsamkeit geht. Genau, und das haben wir dann in den Theorieteilen mit drin. Und das ist genauso bei der Elternzusammenarbeit. Da haben wir versucht, nochmal das Thema so ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Also Elternzusammenarbeit ist ja häufig, oder sagen wir mal Elternarbeit wird es ja in der Regel genannt, ist ja eher sowas, was nicht immer so viel Freude macht oder eher negativ an Schule auch meistens behaftet ist. Und da nochmal so den Blickwinkel zu wechseln, zu sagen, okay, wir sprechen hier bewusst auch von Elternzusammenarbeit und wie können wir Eltern vielleicht auch eher nochmal als Partner in die Schule holen, zu gucken, was können wir zusammen gestalten. Also in dem Fit für den Übergang ist auch dann eine Übersicht mit drin, wo Überlegungen angestellt werden, wo wir die Eltern bewusst auch mal in die Schule einladen können, wenn das Modul bearbeitet wurde, dass man sagt, okay, wir haben jetzt mit den Jugendlichen Poetry Slams im Unterricht erarbeitet und die wollen wir jetzt aber auch den Eltern nochmal präsentieren. Ne? Also noch, es geht dann um auch ganz schöne Erlebnisse zu schaffen, so kann man es sehen. Und dann geht es aber auch manchmal auch um das Thema, okay, was, wenn ich jetzt zum Beispiel psychische Erkrankungen im Unterricht behandeln möchte, was sollte ich da auch in der Elternzusammenarbeit vorher mir nochmal überlegen, was ich da vorher vielleicht als Info rausschicken möchte, wo ich vielleicht mit den Eltern ins Gespräch kommen möchte. Ne? Also es sind so ganz viele unterschiedliche Ebenen, aber prinzipiell ist es immer so, dass diese Bausteine im Zusammenhang eben mit dem spezifischen Thema bearbeitet werden oder thematisiert werden.
Ja, du sprichst ja jetzt nochmal die Kommunikation mit den Eltern an. Da gibt es ja dann auch teilweise sogar richtige Vorlagen für Briefe, die man auch rausschicken kann. Wenn man dann mit Mind Matters arbeitet im Unterricht in der Schule, ist ja auch ein wichtiger Punkt, wenn man das Thema psychische Gesundheit in der Schule behandelt, dass die Eltern informiert werden, mitgenommen werden und man auch als Lehrkraft gut informiert ist darüber, was man so wissen sollte auch zu dem Thema. Denn das ist ja auch kein Thema, das man nur in der Schule behandelt und das in der Schule bleibt, sondern da kommen ja Menschen, die aus Familiensystemen kommen mit verschiedenen Erfahrungen und Belastungen. und deswegen auch da nochmal so ein bisschen die Unterstützung gegeben wird. Wie kann ich da mit Eltern auch in Kontakt drüber treten? Wie kann ich auch mit Eltern? Das finde ich sehr, sehr schön. Ich habe durch euch damals angefangen, das Wort Elternarbeit nicht mehr zu verwenden, weil ich Elternzusammenarbeit tatsächlich kriege da ein völlig anderes Gefühl bei, wenn ich mir diese beiden Begriffe einfach nur sage. Na, wie du schon gesagt hast, bei Elternarbeit liegt der Fokus auf der Arbeit und bei Elternzusammenarbeit eben, da ist eine kooperative Ebene dabei, da ist eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe irgendwie gefühlt dabei. Und wer sich da nochmal mit ein bisschen mehr auseinandersetzen möchte mit dem Thema Elternarbeit versus Elternzusammenarbeit, da verlinke ich auch gerne nochmal die entsprechende Podcast-Folge in den Shownotes zu, die ich dazu schon mal gemacht habe. Da kriegt ihr auch nochmal ein paar Infos dazu, wie das umgesetzt werden kann. Ja, Lehrkräftegesundheit ist ja ein ganz wichtiger Teil, denn nicht nur die Schülerinnen und Schüler sind stark belastet in der Schule, sondern auch Lehrkräfte. Wir haben also in beiden Bereichen unterschiedliche Zahlen dazu, die uns bestätigen, da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf. Nur hast du von den Bausteinen gesprochen, die es da gibt. Aber es gibt ja noch ein bisschen mehr Ressourcen für die, du hast ja schon gesagt, auf der Verhältnisebene auch, wie man da auch unterstützen kann. Und diese weiteren Ressourcen findet man ja in dem Schulentwicklungsmodul. Da gibt es ja eine ganze Menge an Unterstützung. Da gibt es, glaube ich, auch Fragebögen, Untersuchungsmaterial, wie man an der Schule auch selbst herausfinden kann, wie da die Situation ist. Ihr habt da ja jetzt einiges verändert. Ihr habt ja vorher 3 verschiedene Schulentwicklungsmodule gehabt sozusagen. Also 3 Schulentwicklungsmodule habt ihr sie genannt, aber die hießen natürlich ein bisschen unterschiedlich. Und jetzt habt ihr das ja zusammengepackt. Welche Themenbereiche findet man da so vor? Was gibt es da so für Tools, die man da finden kann, nutzen kann? Wie ist das Ganze jetzt aufgebaut?
Genau, bei unserem Schulentwicklungsmodul, was es jetzt gibt, sind die Module, die wir vorher hatten, also Community Matters hieß das vorher, da ging es um Netzwerkarbeit, das ist jetzt in das Modul mit eingeflossen und das Thema Life Matters war vorher auch noch ein extra Modul, da geht es um die Prävention von Suizid an der Schule und in der Erstellung von einem Handlungsleitfaden. Das ist jetzt auch mit in das Modul reingeflossen. Dadurch ist es ein bisschen umfangreicher geworden. Es gibt einen sehr umfangreichen Theorieteil, wo man so themenspezifisch, also kann man im Inhaltsverzeichnis erstmal gucken, okay, was ist für mich relevant und dann kann ich in die Kapitel reinklicken und mich da ganz spezifisch nochmal mit den Themen beschäftigen, die jetzt für mich gerade relevant sind. Also es richtet sich vor allem auch an Schulleitungen, eben dieses Heft, aber auch für interessierte Lehrkräfte, die sich mit dem Thema Schulentwicklung beschäftigen wollen. Und prinzipiell ist die Idee von Mind Matters und dem Thema Schulentwicklung erstmal zu gucken, was braucht unsere Schule eigentlich, ne? Also wir wollen da eigentlich von wegkommen zu sagen, okay, wir haben ein Programm, das wird jetzt noch an so ein als Add-on empfunden, das müssen wir jetzt auch noch machen, sondern erstmal so zu gucken, okay, wo stehen wir mit unserer Schule eigentlich gerade, wo sind die Bedarfe? Und das ist ein partizipativer Ansatz, also da gibt es Fragebögen, die sind dann bei uns auf der Website zu finden, die dann eben sich an Lehrkräfte richten, also an das Kollegium, aber auch an die SchülerInnen und die Eltern. Und wenn diese Fragebögen ausgefüllt werden, dann geht es eben darum zu schauen, okay, wie ist der Stand an der Schule? Also was haben wir vielleicht schon? Und was fehlt uns noch oder wo wollen wir uns weiterentwickeln? Immer in Bezug auf das Thema psychische Gesundheit oder schulisches Wohlbefinden. Und wenn wir diese Ist-Analyse dann durchgeführt haben oder eine Schule das durchgeführt hat, daraus dann ja so einen Handlungsplan zu entwickeln. Und da gibt dann auch das Programm wieder einige Werkzeuge, bietet Werkzeuge an, also Methoden, wie man das machen kann. Auch das ist wieder nur eine große Auswahl an Möglichkeiten, die man da nutzen kann, aber man kann es theoretisch auch anders machen, aber sich dann zu überlegen, okay, das ist der Stand und das brauchen wir und wir wollen dann in einem Prozess, ich sage jetzt mal von einem halben Jahr, legen wir Handlungsschritte fest, die wir dann umsetzen wollen, gemeinsam als Schule. Und das könnte zum Beispiel sein, wir stellen fest, eigentlich fühlen wir uns in den Räumlichkeiten der Schule nicht so wohl, ist irgendwie alles schon ziemlich abgenutzt. Dann könnte man zum Beispiel eine Projektwoche starten, wo die SchülerInnen gemeinsam mit den Lehrkräften die Schule neu gestalten oder anders gestalten in dem Umfang, wie es halt eben möglich ist, so dass auch zum Beispiel über so Räumlichkeiten das schulische Wohlbefinden oder psychische Gesundheit ja auch schon gesteigert werden kann oder gefördert werden kann. Man könnte aber auch zu dem Punkt kommen, durch diese Ist-Analyse, dass man merkt, ja genau, psychische Erkrankungen, das ist ein Thema, das haben wir im Curriculum noch überhaupt nicht mit drin. Dazu würden wir gerne was machen oder das auch in unserem Curriculum fest verankern. Dann könnte man ein Unterrichtsmodul von uns nehmen und das mit dem Fachkollegium besprechen, in welchem Unterrichtsfächern man das verankern möchte. Also das ist ganz, ganz vielfältig, wo man an der Schule am Ende landet oder was man dann eben macht in diesem Schulentwicklungsprozess. Das ist eigentlich offen für alle Themen, die dann eben durch diese Ist-Analyse aufkommen. Und ja, das Heft ist so angelegt, dass der Theorieteil in dem Heft zu finden ist und die ganzen Werkzeuge oder Methoden dann eben über unsere Website zu finden sind. Und da gibt es Fragebögen, Checklisten, also eine Checkliste, glaube ich, zum Thema Resilienz gibt es beispielsweise auch. Und ja, dieser Methodenkoffer, sage ich jetzt mal, ne, dass man nicht einfach sagt, wir besprechen das jetzt, sondern wir haben dann eben auch nochmal eine neue Methode, die wir bei uns im Kollegium ausprobieren können. Und auch das ist, glaube ich, ein ganz großes Potenzial, wenn man im Kollegium an Themen arbeiten möchte, in diesem Werkzeugkasten mal zu schauen, was gibt es da eigentlich für Methoden, die wir anwenden können, weil das ist, einiges kennt man vielleicht auch schon, manche Sachen sind ganz neu. Wir haben jetzt gerade eine Schule oder eine Fortbildung gehabt, wo wir mit zwei Methoden gearbeitet haben und die sind haben das Kollegium nochmal so dazu geführt, nochmal ganz anders über die Sache nachzudenken. Also auch viel, es geht viel um Perspektivwechsel und eben diesen Prozess voranzutreiben, indem man halt verschiedene Methoden dann auch anwendet.
Also auch richtig Hilfe bei Schulentwicklungsprozessen, ne? Dann so, dann nicht nur die Inhalte, so wie läuft's bei uns zu dem Thema, sondern wie arbeiten wir da jetzt auch richtig Schritt für Schritt dran weiter, mit welchen Tools, mit welchen Werkzeugen können wir das machen, denn wir sind ja auch alle an Schule nicht per se ausgebildet in Schulentwicklung, wie das funktioniert. Nun hast du ja sehr viel über, also wir sprechen ja die ganze Zeit über psychische Gesundheit und vielleicht fragt sich der eine oder die andere, ach, das ist so ein schwieriges Thema, psychische Gesundheit, bin ich da überhaupt für zuständig als Lehrkraft? Was ist denn da überhaupt meine Rolle? Ich bin ja kein Therapeut oder irgendwas. Ihr sprecht ja auch oder schreibt ja auch in den Modulen darüber, über Multiprofessionalität, über Netzwerk. Kannst du noch mal so ein bisschen einordnen, wie siehst du das oder wie sieht Mindmap das? Was ist so die Rolle der Lehrkraft oder auch der Schulleitung zum Thema psychische Gesundheit und wo hört dann auch diese Rolle auf und an welcher Stelle gibt man auch in welchem Bereich ab?
Ja, genau. Also wir hatten ja ursprünglich mal ein ganzes Heft dazu, wo es um das Thema Netzwerkarbeit ging. Das halten wir auch immer noch für ganz, ganz relevant. Also es sollte nie darum gehen, dass jetzt eine Schule sich auf den Weg macht und sagt, das muss ich jetzt alleine bearbeiten oder mich da alleine auf den Weg machen, sondern immer zu gucken, wen kann ich da eben auch in den Schulentwicklungsprozess vielleicht noch mitdenken. Und wer natürlich ganz relevant ist in dem Bereich, ist natürlich die Schulpsychologie. Wir haben ja mittlerweile eigentlich also in allen Bundesländern immer mehr Schulpsychologinnen, die da eben auch unterstützen können. Und wir haben auch in einigen Bundesländern Schulpsychologinnen, die auch wirklich als Multiplikatoren für uns tätig sind. Also meint man das eben an die Schule zu bringen. Ich finde, das ist eine ganz wichtige Berufsgruppe, um das Thema im Unterricht zu thematisieren. Also wenn Lehrkräfte sagen, boah, ich würde da total gerne mal was zu machen. Ich finde es total relevant, aber alleine ist mir das vielleicht doch ein bisschen zu groß, dann empfehle ich immer, die Schulpsychologinnen dazu anzusprechen, eben auch in den Unterricht zu kommen und das gemeinsam zu machen. Die Schulsozialarbeit ist natürlich auch für das Thema sehr offen und auch ganz viel bei uns in den Fortbildungen. Also ich finde, bei dem Thema psychische Gesundheit sind das nicht nur die Lehrkräfte, auf jeden Fall, die das ja, sich da auf den Weg machen, sondern eben immer, wenn man das Thema angeht, in multiprofessionellen Teams zu denken und da eben auch an der Schule zu überlegen, wen können wir vielleicht darüber hinaus auch noch ansprechen. Also ich habe ja jetzt schon zwei Gruppen angesprochen, aber es gibt ja noch mehr. Man kann auch noch mal stärker über außerschulische Partner nachdenken. Also wir arbeiten auch in Lüneburg ab und zu mit der Polizei zusammen oder holen andere Partner in die Schule, die auch darüber informieren, was die eigentlich machen und wie die unterstützen können, wenn es eben Schwierigkeiten gibt oder wie die präventiv eben auch arbeiten und auch was die für Angebote haben. Also ganz stark immer wieder in diesen Netzwerken zu denken. Und wir, ja, versuchen auch das Thema noch leichter zugänglich zu machen, indem man auch sagt, es geht natürlich auch, also psychische Gesundheit ist natürlich auch immer so ein großes Wort, großer Bereich, wo vielleicht auch jetzt nicht jeder immer direkt was mit anfangen kann. Aber man kann auch gut vom psychischen Wohlbefinden sprechen, ne? Und zu sagen, okay, es geht auch immer darum, wie kann sich der Einzelne an Schule, wie können wir einen Raum schaffen, in dem man sich wohlfühlt, damit man dann eben gut lernen kann. Und da wird ganz klar, das betrifft uns irgendwie alle und das betrifft auch jeden, der an Schule tätig ist. Das sollte dann nicht an einzelne Lehrkräfte ausgelagert werden, sondern das ist schon was, was wir gemeinschaftlich denken müssen. Und leichter wird es, denke ich, wenn man da wirklich multiprofessionelle Teams immer mitdenkt und immer von Anfang an da auch mit reinholt. Und wir machen das auch in Fortbildung teilweise, dass wir auch da als Teams arbeiten, dass wir zum Beispiel in manchen Ländern Schulpsychologinnen haben, die dann zusammen mit Beratungslehrkräften Fortbildung anbieten. Und das ist immer sehr gewinnbringend, weil natürlich die auch nochmal eine ganz andere Perspektive da reinbringen können.
Und es ist ja auch, wie du anfangs gesagt hast, ein universelles Präventionsprogramm. Das heißt, für diejenigen, die sich damit schon mal auseinandergesetzt haben, bei der sogenannten Präventionspyramide, wenn wir uns das nochmal so ein bisschen vorstellen als Dreieck, dann haben wir unten ganz im unteren großen Bereich die universelle Ebene. Und das bedeutet ja, dass da alle Schülerinnen mit drinne sind und auch die Schülerinnen und Schüler, die gar nicht irgendwelche Schwierigkeiten haben, die sich vielleicht auch psychisch ganz wohl fühlen an der Schule, die resilient sind und so weiter. Dass es aber ein Gesundheitsförderungsprogramm für alle ist und dass es nicht darum geht, ständig nur mit besonders belasteten Gruppen zu arbeiten, natürlich auch. Ne? MindMatters bietet dafür ja auch ein Modell an, zu sagen, wie können wir auf welcher Präventionsebene eigentlich damit arbeiten. Aber es geht ja nicht darum, das war mir nochmal so ein bisschen wichtig, bei der Frage klarzumachen, dass Lehrkräfte ja nicht diejenigen sind, die jetzt diagnostizieren, wenn Kinder noch irgendwelche psychischen Erkrankungen haben oder die auch nicht therapieren oder ähnliches, ganz klar, sondern dass sie eben grundsätzliche Dinge auch fördern. Wir haben ja heute gesprochen über Stress und diese Dinge, über Resilienzförderung, wie man eben damit umgeht, welche Coping-Strategien man findet und so weiter. Natürlich kommt man dann ja aber auch irgendwann thematisch, wir haben ja auch einige Module genannt, so an Themenbereiche ran, wo man sich vielleicht als Lehrkraft auch nicht mehr ganz sicher ist, ne? Wo ist jetzt hier eigentlich mein Bereich zu Ende, wo fängt der des anderen an? Und da wird sicherlich dieser Bereich der Multiprofessionalität nochmal wichtig. Ich finde es immer wieder ganz spannend. Ich habe ja auch viel in der Schulentwicklung und in der Fortbildung gearbeitet. Ich finde es immer wieder spannend, wenn ich an Schulen gekommen bin, wie viel Multiprofessionalität eigentlich auch in der Schule vorhanden ist, von der auch viele gar nicht wissen. Also dann gibt es ja immer wieder Lehrkräfte, die irgendwie auch mal eine Fortbildung in dem oder dem Bereich gemacht haben oder noch eine extra Ausbildung haben und das irgendwie noch gar nicht so richtig in Schule einsetzen. Da ist oft noch so Potenzial, das brach liegt, finde ich. Und dann, wie du sagst, diese gute Vernetzung, ne, nach außen hin eben. Also wie arbeiten wir mit unserem SchulpsychologInnen zusammen? Wie ist es mit anderen Akteuren in der Region, auch im Bereich Prävention? Wie können wir da zusammenarbeiten? Aber psychische Gesundheit beginnt ja auf dieser universellen Ebene schon bei Dingen, wo man, wie du sagst, vielleicht gar nicht psychische Gesundheit so benutzen würde als Wort, ne, sondern eher Wohlbefinden. Und das geht ja, stimme ich dir absolut zu, alle in der Schule was an.
Genau, also dass es halt immer um die Gesundheitsförderung aller Kinder und Jugendlichen dann auch geht. Und ja, wenn wir das Thema psychische, das kann ich ja vielleicht auch zu dem Heft nochmal gerade sagen, also wir haben ja dieses Modul, wie geht's, psychische Erkrankungen in der Schule verstehen deren. Also da geht es auch nicht darum, jetzt als Lehrkraft dann diese Rolle zu übernehmen, wie du gerade gesagt hast, dann irgendwie diagnostizieren zu können oder so, sondern es geht mehr darum, erstmal einen Raum zu öffnen, wo ich sage als Lehrkraft, ich schaffe einen Raum, wo wir mal darüber sprechen können, dass es psychische Erkrankungen eben gibt und dass wir alle da mal auch dran erkranken können und dass das ein Raum ist, wo ich auch da als Jugendlicher vielleicht animiert werde, mich da auch ein Stück weit zu öffnen und dass wir da auch eine Anti-Stigma-Arbeit in dem Bereich machen. Aber es geht niemals darum, dass wir Lehrkräfte dazu befähigen wollen, dann selber Diagnosen zu stellen, sondern es ist, geht mehr darum, eine Aufmerksamkeit oder eine Sensibilisierung zu machen, dass man dann eben weiß, an wen kann ich mich dann wenden, wenn ich was bemerke, wenn ich merke, okay, da verändert sich ein Kind gerade sehr stark und ich weiß nicht, was da los ist, dass ich dann eben an der Schule weiß, an wen ich kann ich weiter verweisen und dass ich mich da auch selber gut aufgestellt fühle. Und wenn wir Fortbildungen zu den Heften anbieten, das haben wir in manchen Bundesländern auch, dann geht es genau um diese Themen. Also eher nochmal zu überlegen, okay, wer sind da unsere Netzwerke in dem Bereich? An wen kann ich die Kinder verweisen oder auch vielleicht auch mit wem kann ich dann die Eltern hinweisen, wo sie sich hinwenden können. Und es geht nicht darum, um diagnostizieren. Das finde ich auch bei dem Thema nochmal ganz wichtig. Es gibt ja jetzt auch immer mehr Ansätze, dass man da vielleicht auch die Lehrkräfte schon stärker schulen möchte. Aber das ist auf jeden Fall nicht der Ansatz von Mindmatters.
Gleichzeitig gibt es natürlich viele, viele Informationen zum Thema psychische Erkrankungen. Auch wenn man diese Übungen durchführt, ne, weil viele vielleicht jetzt auch denken, oh Gott, ich kenne mich damit gar nicht so aus, ich habe da vielleicht auch Berührungsängste, das zu machen, aber da bietet ihr ja auch ganz viele Infokästen und zusätzliche Informationen für die Lehrkräfte, damit die sich auch ein bisschen sicherer in dem Bereich fühlen.
Ja, genau.
Du hast jetzt also ja schon gesagt, du sitzt im Prinzip an der Leuphana Uni Lüneburg und dort ist das Programmzentrum von Mindmatters. Und die ganzen Materialien, von denen wir hier die ganze Zeit sprechen, werden ja auch finanziert in ihrem Druck und auch viele andere Dinge im Programm werden ja finanziert von der Barmer und von verschiedenen Unfallkassen. Das darf man an der Stelle auch ruhig mal erwähnen. Das ist ja toll, dass es Krankenkassen gibt, die das eben auch fördern, die dafür sorgen, dass es kostenlose Materialien gibt für Lehrkräfte. Und dann auf der anderen Seite seid ihr eben eine Universität und werdet da ja auch wissenschaftlich begleitet. Nun stellt sich ja bei Präventionsprogrammen oft so die Frage nach der Wirksamkeit, nach der Evidenz. Wie ist da eure Datenlage zu der Zeit? Was kann man sagen? Wie wirkt Mindmatters an Schulen oder was hat man dazu rausgefunden?
Genau, also es wurde, Mindmatters gibt es ja schon sehr lange jetzt auch mittlerweile in Deutschland, das ist ursprünglich aus Australien hier rübergekommen, sage ich jetzt mal. Und da wurde damals, 2004 war das, glaube ich, schon eine Evaluationsstudie durchgeführt von der Universität Osnabrück. Und da wurde festgestellt, dass man eine Veränderung im Bereich des Kollegiums feststellen konnte, also dass sich die Kommunikation im Kollegium verändert hat, dass die Beziehung zu der Schulleitung und im Kollegium besser wurde und auf SchülerInnen-Ebene konnte man feststellen, dass es weniger Niedergeschlagenheit beispielsweise gab. Also es gab schon auch eine Veränderung bei den SchülerInnen. Jetzt wurde, das war damals aber nicht, das war nur die Hefte für das Sekundarstufenbereich. Und dann wurden ja weitere Hefte entwickelt. Unser Grundschulmodul wurde jetzt in den letzten Jahren evaluiert. Da konnte man auch wieder Effekte erkennen, vor allem in Bezug auf das Klassenklima, was sich verändert hat und was sich verbessert hat im Vergleich zu der Kontrollgruppe. In der Individualebene war es teilweise ein bisschen schwierig, Effekte festzustellen. Das liegt aber, vermuten die Forscher auch daran, dass es eben diese Grundschulkinder waren, wo es ein bisschen schwierig war, so diese Reflexionsfähigkeit dann auch zu erheben. Also was hat sich bei mir jetzt eigentlich gerade verändert? Aber die Lehrkräfte haben auf jeden Fall auch Effekte bei den SchülerInnen feststellen können. Genau, aber was wir auf jeden Fall auch ein tolles Ergebnis fanden, dass sich das Klassenklima verbessert hat und dass die Lehrkräfte auch gesagt haben, dass es zum Beispiel weniger Mobbingfälle gab. Also dass wir auch da in Bezug jetzt so auf diese Themen, die wir da auch behandeln, dann tatsächlich auch Effekte erkennen konnten oder gemessen werden konnten. Und jetzt ist aber auch gerade noch mal im Gespräch mit den Geldgebern, ob es noch mal eine große Evaluationsstudie gibt, wo man dann eben auch auf die grüne Liste Prävention kommen möchte, weil das steht derzeit noch aus. Und da sind wir derzeit noch nicht gelistet, aber da sind wir jetzt auch dran, da drauf zu kommen.
Was ja auch immer eine Herausforderung ist, für universelle Präventionsprogramme auf die grüne Liste zu kommen.
Genau, das ist noch nicht, ist nicht ganz einfach. Es ist ja auch ein Thema, was wir schon lange haben. Aber ja, das ist jetzt gerade noch mal ganz präsent, weil wir überlegen oder vor allem die Geldgeber überlegen, ob das im nächsten Förderzeitraum dann mit einer Evaluation hier an der Leuphana, durch den Professor Dirk Lehr, dann eben über eine Studie noch mal fokussiert wird, damit man eben auf diese grüne Liste Prävention dann eben kommt.
Mhm. Kannst du noch mal sagen, wie stark ist MindMatters jetzt eigentlich schon verbreitet in Deutschland? Wo gibt's das überall? Und vielleicht auch, wie wird es eingesetzt? Also gibt es Schulen, die das schon komplett wirklich auf der ganzen Schulebene einsetzen? Wird es häufiger vielleicht auch in einzelnen Klassen nur umgesetzt? Was habt ihr da als Rückmeldung?
Genau, also wir haben auf jeden Fall mittlerweile es geschafft, in allen Bundesländern MultiplikatorInnen zu haben, die als Beratungspersonen oder eben auch als Fortbildner zur Verfügung stehen. Also wir haben außer Mecklenburg-Vorpommern momentan und Bremen, ansonsten haben wir in allen Bundesländern eben Ansprechpersonen auch für das Programm, was natürlich für die Schulen auch einfach eine tolle Möglichkeit ist, sich da nicht komplett selber einzuarbeiten, wobei das Heft, also die Module eigentlich so gestaltet sind, dass eigentlich jede Person sagen kann, ich möchte mich damit beschäftigen und dann eigne ich mir das selber an. Aber wir haben eben auch noch in den Bundesländern die Möglichkeit, dass man eben bei Präsenzveranstaltungen teilnehmen kann oder dass man eben auch eine Beratung wahrnehmen kann. Und dann haben wir Schulen, die das als ganzheitlichen Prozess angehen, so wie ich das vorhin beschrieben habe, so als Schulentwicklungsprozess, dann wirklich unsere Fragebögen einsetzen, zu schauen, was brauchen wir eigentlich gerade an der Schule und sich da so gemeinschaftlich als Schule auf den Weg machen. Ich würde aber sagen, das ist eher ein kleinerer Teil. Und dann gibt es eben Lehrkräfte, die als Einzelpersonen in die Fortbildung kommen und sagen, ich möchte was zu dem Thema machen, ich sehe die Relevanz und dann eben erstmal im Kleinen anfangen, mit den Unterrichtsheften zu arbeiten und dann sich da so ein Prozess entwickelt, den wir dann irgendwann auch natürlich nicht mehr nachverfolgen können, immer im Detail. Aber es ist natürlich schon auch so, dass sich sowas an der Schule dann auch weitergegeben wird, ne? Dass erstmal eine einzelne Lehrkraft startet und dann sagt, oh, ich habe das und das gemacht, das war, ist super gelaufen, kam gut an und dann übernimmt es eine Kollegin, aber das ist eher... Ja, es gibt halt eben verschiedene Zugänge. Also man kann halt über ein Modul starten und ich sage jetzt mal über den Unterricht als einzelne Lehrkraft oder man kann eben von Anfang an sagen, wir wollen uns als Schule auf den Weg machen. Wir nehmen da wirklich auch alle mit, machen pädagogischen Tag dazu und gestalten dann so einen Schulentwicklungsprozess. Aber das ist nicht, das ist kein Muss. Das ist mir auch immer nochmal wichtig zu betonen. Es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn eine einzelne Lehrkraft sagt, ich beginne jetzt erstmal mit einem Modul, weil mich genau das Thema interessiert oder weil ich da gerne mal was im Unterricht zu machen möchte. Und vielleicht ist das der kleine Samen, der dann irgendwann immer größer wird und man sich dann eben nochmal ein anderes Modul anschaut oder vielleicht dann eben auch mal das Schulentwicklungsmodul an die Schulleitung weitergibt. Also es gibt da ganz viele unterschiedliche Wege und die sind auch alle wunderbar.
Ja, du sprichst ja das Thema Schulentwicklung an, dass da die Schulleitung auch ganz wichtig ist, natürlich. Insofern, viele Lehrkräfte kommen ja in die Fortbildung und machen es erstmal nur für sich. Und dann ist die Frage, wie ist die Schulleitung gerade aufgestellt, sage ich mal so. Hat sie gerade Ressourcen oder ist sie offen für dieses Thema? Unterstützt sie das oder nicht? Natürlich gelingt Schulentwicklung dann immer besser, wenn man die Schulleitung im Boot hat bei solchen Themen. Es gibt ja auch ein, zwei Good Practice Beispiele, glaube ich, die ihr ja auch zeigt. Vielleicht können wir die auch nochmal in den Shownotes verlinken, die YouTube-Videos, dass man auch mal einen Einblick kriegt, wie arbeiten vielleicht Schulen oder vielleicht sind Schulen auch schon inspiriert worden, glaube, da gibt es ja ein oder zwei Schulen, vielleicht kann ich die da nochmal reinstellen. Dann kann man da nochmal so ein bisschen stöbern, wie die damit arbeiten.
Ja, das ist eine gute Idee. Also es gibt eine Schule, die hat da auch ein Video zu erstellt, wie sie mit Mindmatters arbeiten. Das ist immer ein ganz schönes Beispiel, was man sich gut mal anschauen kann. Und wenn wir eben Rückmeldungen von den Schulen bekommen, finden wir auch immer wieder spannend, dass wirklich jede Schule es dann doch auch anders macht oder dass so unterschiedliche Sachen entstehen können. Und das finden wir auch so schön an dem Programm, dass es nicht so ein fertiges Konzept ist, was man so überstülpt und am Ende kommt irgendwie bei allen Schulen das ist das gleiche Ergebnis da, sondern wir finden das besonders, ja, die Besonderheit auch an Mindmatters, dass es eben so unterschiedliche Möglichkeiten bietet und die Schulen auch so unterschiedliche Sachen eben daraus machen und daraus ziehen und jeder wahrscheinlich auch was anderes dazu sagen würde, wenn man ihn fragt, was findet er jetzt, also was hat Mindmatters gebracht oder warum setzen sie das ein? Das ist vielleicht auch nochmal eine Besonderheit von dem Programm.
Ja, und dann habt ihr ja auch wirklich ganz unterschiedliche Möglichkeiten schon entdeckt an Schulen. Also wenn ich mich an meine aktive Zeit als Lehrkraft zurückerinnere, ich hatte damals ja die tolle Chance, einen Wahlpflichtunterricht 2 Kurs machen zu dürfen für die 9. und 10. Klassen und konnte da so einen Kurs anbieten mit 2 Stunden die Woche stark gegen Stresskurs oder auch sowas wie angewandte Psychologie, wo ich dann auch Inhalte genutzt habe von Mindmatters. Ich weiß auch, dass Schulen mitunter das schaffen, eine Mindmatters-Stunde in der Woche tatsächlich einzurichten. Das ist vermutlich nicht überall so einfach an Schulen. Gibt ja auch noch viele andere Projekte, die Schulen so verfolgen. Aber ihr habt ja auch versucht, hier und da Bezüge herzustellen zu Fachcurricula, sodass man auch überlegen kann, an der einen oder anderen Stelle das so einzusetzen, ohne zusätzliche Zeit dafür zu brauchen, richtig?
Genau, also in unseren Heften wird auch immer ein Fächerbezug hergestellt. Also am Anfang wird beschrieben, in welchen Fächern sich die Materialien gut eignen. Wenn es zum Beispiel eher textlastige Aufgaben sind, dann eignet sich auch der Deutschunterricht. Es gibt auch Gedichte, die sind auf Englisch, da kann man dann den Englischunterricht für nutzen. Oder wir haben das Thema Stress, wenn es um so, was passiert da eigentlich in meinem Körper, das lässt sich im Biologieunterricht einsetzen. Also genau, wir versuchen immer den Fächerbezug in den Modulen auch darzustellen, damit es eben nicht so, dass man das Gefühl bekommt, so wo soll ich das denn jetzt eigentlich unterkriegen? Aber es setzt natürlich dann auch voraus, also wenn man das denn so machen möchte, dass man den Fächerbezug da auch nutzen möchte, dass man dann halt eben das auch als Kollegium gemeinschaftlich macht und sagt, ich öffne mein Fach dann auch dafür, dieses Thema ja zu thematisieren, also quasi fächerübergreifend dann ja auch zu arbeiten. Das wäre dann so ein bisschen die Voraussetzung, aber wir haben das immer wieder in den Modulen am Anfang mit drin.
Ja, und manche Themen eignen sich ja auch einfach so schon hervorragend für einfach. Ne? Wenn ich so an Trauer denke, das ist, glaube ich, ein ganz klassisches Thema, das man auch gut einbauen könnte in Religion oder Philosophie, oder?
Ja, genau. Ja, oder also wir haben das auch in den Fortbildungen immer wieder, dass dann die Lehrkräfte von sich aus direkt sagen, ach ja, okay, das kann ich in meinem Religionsunterricht verankern. Oder halt, ja, ich meine, bei Vielfalt gemeinsam gestalten gibt es natürlich jetzt auch die Möglichkeit, das im Gesellschaftsunterricht oder Politik oder wie auch immer, das heißt ja dann auch unterschiedlich in den Bundesländern, deswegen ist es für uns manchmal ein bisschen die Herausforderung, dass wir arbeiten ja in ganz Deutschland und da immer die Unterschiede in den Bundesländern so noch herauszuarbeiten, das gelingt uns nicht immer. Also es kann natürlich sein, dass Sie, wenn Sie jetzt dann damit arbeiten, auch an der einen oder anderen Stelle nochmal gucken müssen, in welchem Fach sich das jetzt vielleicht in dem Bundesland übertragen werden kann.
Ja, das ist natürlich immer die Herausforderung, wenn man so verschiedene Bundesländer hat und Bildung eben Ländersache ist, auch in Deutschland. Das Programm kommt ja ursprünglich aus Australien und damals gab es ja eine nationale Strategie, dass eben in ganz Australien das flächendeckend auch eingesetzt wird. Hier in Schweden zum Beispiel gibt es jetzt auch eine nationale Strategie zur Förderung der psychischen Gesundheit und zur Suizidprävention. Das wäre natürlich sehr, sehr wünschenswert, ne, wenn wir da in Deutschland auch noch mehr den Fokus hinkriegen könnten. Für all diejenigen, die jetzt sagen, oh Mensch, das klingt total spannend, ich würde so total gerne mal so eine Fortbildung machen. Wie kommen die daran?
Ja, wir haben bei uns auf der Seite, also mindmatters-schule.de, gibt es einen Fortbildungskalender, wo die Fortbildungen immer veröffentlicht werden für das Bundesland. Und da kann man regelmäßig schauen, wenn man jetzt für sein Bundesland da nichts findet, werden da aber auch Kontaktdaten angegeben, wo man sich hinwenden kann, weil es vielleicht jetzt auch gerade Gründe dafür gibt, dass es da jetzt gerade keine Fortbildung gibt, aber die kann man dann erfragen oder es werden auch Ansprechpersonen da halt genannt für die Regierungsbezirke beispielsweise in Bayern, wo man sich dann hinwenden kann. Ja, und es gibt auch ein paar Online-Veranstaltungen, die werden auch von den Bundesländern derzeit organisiert, aber da ist es auch ab und zu möglich, mal aus einem anderen Bundesland teilzunehmen. Also da kann man gerne fragen, wenn man Interesse hat, sich erstmal allgemein zu informieren. Ich habe ja jetzt auch schon einiges erzählt, aber da wird dann in anderthalb Stunden eben auch über Foliensätze nochmal gezeigt, was das Programm so bietet und wo man da ansetzen kann.
Wir haben ja heute auch, glaube ich, einen recht guten Einblick vermitteln können, glaube ich, in die einzelnen Module, also was da überhaupt drin steckt im Gesamten. Natürlich könnte man zu jedem einzelnen Modul eigentlich eine schöne Podcast-Folge machen, aber die Zeit ist natürlich begrenzt und auch die Zeit unserer HörerInnen. wenn wir auf die Zukunft schauen und auf die technischen Entwicklungen, dann können wir, glaube ich, damit auch bei euch rechnen, dass sich einige Dinge noch, einige Inhalte digitalisieren werden?
Ach so, ja, genau.
Werden.
Ja, genau. Also wir haben jetzt in den letzten Monaten sehr viel an nochmal dem öffentlichen Auftritt gearbeitet. Also wir haben Illustrationen moderner gestaltet, das ist vielleicht auch für die Personen wichtig, die meint man das schon kennen. Also da hat sich viel weiterentwickelt, gerade was das Gestalterische betrifft in den letzten Monaten. Und zukünftig, das wird jetzt so der nächste Schritt sein, ab 2027 setzen wir nochmal stärker auf Digitalisierung. Sowohl in Bezug auf die Fortbildungsformate, dass es da auch dann möglich sein wird, in so einem Selbstlernstudium sich Module anzueignen. Also, dass man nicht unbedingt an der Veranstaltung Präsenz teilnehmen muss, sondern dass eben auch vielleicht mal am Nachmittag oder wenn man die Zeit dafür findet, sich in kürzeren Sequenzen mit den Themen zu beschäftigen. Digital beispielsweise mit Videos oder Lernfaden. Und das andere ist die zweite Ebene, so Digitalisierung in Bezug auf unsere Unterrichtsmaterialien. Auch da wird sich in den nächsten 2 Jahren, wird es einige Weiterentwicklungen geben, dass auch die ein oder andere Übung dann vermutlich digital weiterentwickelt wird.
Angenommen, es würde eine Fee zu dir kommen und dir die Möglichkeit geben, dass du dir etwas wünschen dürftest, egal was es wäre zum Thema psychische Gesundheit und Mind Matters, was wäre das, was du dir da so für Deutschland und deine Arbeit und das Programm wünschen würdest?
Ja, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es für jede Schule Pflicht ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, dass das einen viel größeren Raum einnimmt. Meiner Meinung nach ist das Thema fast wichtiger als das ein oder andere fachliche Thema, weil wir damit eben die SchülerInnen stärken und so stärken, dass sie auch mit den Anforderungen der heutigen Zeit gut zurechtkommen können, was, finde ich, Lebenskompetenzen sind, die in der Schule eine ganz, ganz große Rolle spielen sollten. Und deswegen würde ich mir schon wünschen, dass das an jeder Schule ein ganz klarer Bestandteil ist des Curriculums, aber auch immer wieder der Fokus von Schulentwicklung tatsächlich auch sein sollte, zu gucken, wie wollen wir uns als Schule weiterentwickeln, indem halt eben das psychische Wohlbefinden so an erster Stelle eigentlich steht. Ja, und ob das dann mit MindMatters passiert oder mit einem anderen Programm, da bin ich für alles offen. Natürlich wäre es mein Ansatz, dass man MindMatters dann eben auch fest verankert, auch im Studium beispielsweise, dass das von Anfang auch an in der Lehrkräfteausbildung eine große Rolle spielt. Aber auch da sind wir jetzt so ein bisschen dran zu schauen, wie können wir zumindest Ansätze schaffen, dafür, das von vornherein auch mitzudenken.
Das wäre sehr schön. Das wäre auch mein Anliegen. Es ist ja auch schon seit vielen Jahren, dass ich dafür plädiere, dass die Lehrerausbildung sich da völlig wandelt und man auf die Herausforderung wirklich vorbereitet wird, die der reale Lehrberuf dann tatsächlich auch bietet und anbietet. Und insofern würde ich mich da auch sehr freuen, wenn das mehr Eingang finden würde da in den Bereich, um auch Lehrkräfte ganz anders nicht nur zu sensibilisieren für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für ihre eigene Gesundheit natürlich als Voraussetzung, um überhaupt diese Prozesse begleiten zu können in der Schule. Ne?
Ja.
Ja, wenn du meinen Podcast kennst, wirst du vielleicht schon bemerkt haben, dass ich meinen Interviewgästen am Ende des Interviews immer gerne eine Frage stelle. Und zwar heißt ja mein Podcast Schule mit Herz und Seele. Und ich frage immer jeden Gast, was das für ihn oder sie speziell bedeutet. Deshalb auch die Frage an dich. Was ist eine Schule mit Herz und Seele für dich?
Eine Schule mit Herz und Seele bedeutet oder wäre für mich eine Schule, wo jedes Herz und jede Seele irgendwie eine Rolle spielt und wo man auch einen Ort schafft, in dem man das Herz auch öffnen darf, auch wenn es einem eben vielleicht mal nicht so gut geht. Und wo wir doch da nochmal stärker hingucken, auf jede Seele und jedes Herz, was doch so individuell sein kann und da auch eben die die Potenziale noch mal stärker zu sehen und der Unterschiedlichkeit vielleicht auch, die wir alle mitbringen, da eben viel mehr Raum zu haben für das. Ich finde, das passt auch so schön, weil meint mir, das ist ja auch dieses die Seele zählt. Und das ist doch vielleicht manchmal so was, was an Schule manchmal nicht so im Fokus steht. Das wäre doch schön, wenn wir da noch stärker hinkommen würden in der Zukunft.
Ja, Amen.
Genau.
Marleen, ganz herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier so lange mit mir im Podcast zu sitzen und meinen HörerInnen dein Herzensprogramm ein bisschen näher zu bringen. Und ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin im Programm. Hoffe, dass sich das Thema der psychischen Gesundheit auch weiterhin ganz, ganz stark verbreitet an Schulen und drück euch da die Daumen und hoffe, wir bleiben da weiterhin verbunden und in Kontakt.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Ich hoffe, dass dir dieses Interview gefallen hat und du einiges Inspirierendes für dich mitnehmen konntest. Für mich ist das Thema psychische Gesundheit und psychisches Wohlbefinden ein absolutes Herzensthema und begleitet mich auf verschiedenen Ebenen bereits mein gesamtes Leben. Als Landeskoordinatorin für psychische Gesundheit in Schleswig-Holstein war es mir immer eine absolute Freude, das Thema mehr in das Bewusstsein von Schulen zu holen und veränderungsbereite Schulen und Lehrkräfte auf dem Weg zu einer psychisch gesünderen Schule zu begleiten. Die Arbeit mit Schülerinnen und Schülern setzt allerdings auch psychisch stabile und zufriedene Erwachsene voraus. Aber das ist ein Thema, das ich in der Folge 2 meines Podcasts bereits näher beleuchtet habe. Dazu verlinke ich dir die Folge in den Shownotes. Dort findest du auch die Links zur Mind Matters Homepage und zu einem konkreten Good Practice Beispiel an einer Koblenzer Schule. Darüber hinaus habe ich dir dort auch noch einige andere Podcast-Folgen verlinkt, die ich entweder in dieser Folge erwähnt habe oder die im Zusammenhang mit dieser Folge für dich auch interessant sein könnten. Schreib mir gerne, wie dir diese Folge gefallen hat und ob du Fragen oder Wünsche hast, die sich beim Hören für dich ergeben haben. Meine Kontaktdaten findest du wie immer ebenfalls in den Shownotes. Und dann wünsche ich dir jetzt einen entspannten restlichen Tag und bis zum nächsten Mal bei Schule mit Herz und Seele.